jetzt am Wochenende habe ich...
Von Macht zu Mensch.
Ja, ganz interessant.
Der Podcast von Susanne von Macht. Interviews mit und Geschichten über Menschen mit Geschichte.
Die Goldkröte, der chinesische Flussdelfin, der tasmanische Beutelwolf, die amerikanische Wandertaube, der Bali-Tiger. Was haben diese Tiere gemeinsam? Nun, sie sind ausgestorben. Im vergangenen Jahr wurde der Elfenbeinspecht für ausgerottet erklärt und diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Jeden Tag sterben etwa 150 Tier- und Pflanzenarten aus, sagt Tim Weinl. Das ist doch Wahnsinn. Der 34-Jährige hat deshalb vor 2 Jahren begonnen, ein Statement zu setzen. Espero, sein eigenes Klamottenlabel. Pro verkauftem Teil spendet der Gießener 25% vom Verkaufspreis an Organisationen in Afrika und Asien, die bedrohte Tiere schützen. Konkret Löwen, Nashörner, Elefanten, Berggorillas. Von den Berggorillas zum Beispiel leben heute noch etwa 1000 alle in freier Natur. Die Primaten gehören zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Tierarten der Welt.
Gutes Stichwort.
Zu Esperos Partner zählen unter anderem der Virunga National Park in Ostafrika, der Drakenstein Lion Park in Südafrika
und
Kindred Spirit Elephant Sanctuary in Thailand. Jede Organisation bekommt bei Espero ihre eigene Kollektion. Seit kurzem sind auch 2 Deutsche Partner von Espero, Profi und der Gnadenhof Land der Tiere. Tim Weinl, Geschäftsführer eines Crowdinvest-Unternehmens, verdient mit seiner Geschäftsidee Espero so gut wie nichts. Im vergangenen Monat habe er erstmals einen kleinen Gewinn erzielt, berichtet er. Nicht wichtig. Es geht ihm um den Schutz der Tiere. Rund 4.000 Euro hat er seit der Gründung von Espero bereits an seine Partner überwiesen. 2 Wünsche hat er, verriet er im Interview.
Jetzt am Wochenende habe ich einen ganz interessanten Satz zufälligerweise gehört. Der dachte ich, der könnte vielleicht auch auf dich passen. Und zwar sagte da jemand, dass jeder, der sich im Bereich Nachhaltigkeit engagiert, so ein Weltverbesserer-Gen in sich trägt.
Genau so ist es eigentlich. Ich würde das auch voll und ganz unterschreiben. Das ist auch, man bewegt sich auch oft in diesem Nachhaltigkeitsbereich in so einer Bubble, ne? Es sind ganz viele Menschen, die man kennenlernt, die alle so, ich sag mal, den gleichen Grundgedanken teilen und alle auch tolle Ideen haben. Das merkt man auch, ne? Das zieht sich so ein bisschen durch, ist bei mir auch genauso und zieht sich auch eigentlich so ein bisschen durch meine bisherige Laufbahn. Ich bin ja parallel auch noch Geschäftsführer in einem Unternehmen, mit dem wir nachhaltige Vermögensanlagen anbieten. Und irgendwie zieht sich's halt so durch. Und so geht es mir auch mit ganz vielen Leuten, die ich kennenlerne, die sich alle so in dieser Nachhaltigkeitsbubble bewegen. Ist so eine Gruppe Menschen für sich.
Jetzt hast du ja schon ein gutes Stichwort geliefert. Du bist Geschäftsführer von Ecozins, so heißt dein Unternehmen, meine ich. Und hast gleichzeitig Espero gegründet. Was ist Espero für dich? Ist das gleichwertig zu deinem Job? Ist es mehr ein Hobby? Wie würdest du das beschreiben?
Also Hobby trifft es nicht ganz. Ich sage mal so, der Umfang von Espero, der ist mittlerweile enorm gestiegen. Ich mache das jetzt, ich sage mal, vor meinem normalen Job, nach meinem normalen Job und am Wochenende. Der ursprüngliche Gedanke war auch gar nicht unbedingt damit jetzt Geld zu verdienen, sondern einfach eine Möglichkeit zu schaffen, über die jeder Mensch die Möglichkeit hat, bedrohte Tierarten ganz nebenbei zu schützen. Und ich habe auch gar nicht so damit gerechnet, dass es jetzt so einschlägt und wirklich so schnell wächst jetzt auch in den ersten 2 Jahren, sodass der Umfang halt jetzt schon relativ groß ist. Was aber natürlich super cool ist, ist, dass wir mittlerweile uns selbst finanzieren können. Das heißt, wir sind eigentlich so, dass wir jetzt schwarze Zahlen schreiben. Das heißt, das Konzept funktioniert. Und damit ist eigentlich eine schöne Art geschaffen, wie jeder Mensch, ich sag mal, mit der Wahl seines Outfits jetzt ganz einfach bedrohte Tierarten schützen kann. Das war mir auch das Hauptanliegen, ne? Dass ich erstmal sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit und die trägt sich erstmal selbst.
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass du vorher Geld reingesteckt hast.
Ja, genau. Ich habe das komplett selbst finanziert. Das war ja so ein bisschen, ich sag mal, mein Baby, weil ich einfach was machen wollte, was auf die Beine stellen wollte, um bedrohte Tierarten zu schützen. hatte auch da erst den Gedanken, ich sag mal ganz klassisch, eine eigene Artenschutzorganisation zu gründen, habe aber dann auch relativ schnell für mich festgestellt, dass es keinen Sinn macht, weil es ja schon unzählig viele tolle Organisationen gibt, ne, die ja schon gute Arbeit leisten, und warum soll ich da die tausendste oder zehntausendste Organisation gründen, statt zu sagen, hier, wir machen einfach mal irgendwas, um diese bestehenden Organisationen einfach mehr ins Rampenlicht zu rücken und einfach mehr zu unterstützen.
Aber wenn du sagst, es gab schon so viele Player, die sich in diesem Bereich engagieren, warum war es dir wichtig, noch dazuzukommen?
Also ursprünglich, wie gesagt, es war so mein Wunschtraum schon mein ganzes Leben.
Aber warum?
Oh, ich weiß noch, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch mein ganzes Leben, ne, dieses Thema Tier- und Artenschutz. Ich bin schon mit Tieren aufgewachsen, hat auch selbst schon pflegebedürftige Tiere zu Hause, sowohl, ich sag mal, Babykätzchen als auch das Exotischste, was wir hier zu Hause hatten, waren kleine Waschbärbabys, die wir tatsächlich auch dann in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Veterinärmedizin von der JLU Gießen, ja, aufgepäppelt und gepflegt haben und dann später an eine Wildtierauffangstation gegeben haben. Also das zieht sich irgendwie durch mein ganzes Leben. Ich kann Ihnen nicht sagen, also es gab nicht diesen einen Moment, wo ich gemerkt habe, hier, ich möchte was im Tier- bzw. Artenschutz machen, sondern es war eher sowas, was sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und ich habe eigentlich auch schon immer, seit ich eigenes Geld verdient, sei das während der Ausbildung oder später in den Nebenjobs, habe ich auch immer monatlich versucht, da verschiedene Artenschutzorganisationen zu unterstützen.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, das du gesagt hast, und jetzt starte ich selbst?
Ja, das war eigentlich der Moment, in dem mir die Zahlen einfach bewusst wurden. Ne? Als ich gemerkt habe, hier, dass 150 Tier- und Pflanzenarten jeden einzelnen Tag aussterben. Ne? Das sind ja Zahlen, die sind einfach heftig. Ne? 150 Arten jeden einzelnen Tag. Ne? Das sind Sachen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das sind natürlich, ich sag mal, viele Klein- und Kleinstlebewesen auch dabei, ne? Die jetzt kein großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen. Ne? Wie jetzt zum Beispiel, wenn eine Nashornart oder eine Elefantenart oder sowas ausstirbt. Aber es ist natürlich trotzdem drastisch, ne? Weil ja jede Art ihre Berechtigung in unserem Ökosystem hat, ne? Und jede Art ja auf ihre Art und Weise wichtig ist. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hier, sag mal, warum macht eigentlich keiner was? Ne? Die Zahlen, die sind ja so gravierend. Also das muss doch viel mehr in den Fokus gerückt werden. Und die Menschen müssen doch viel mehr verstehen, wie wichtig das ist, unsere Arten zu erhalten.
Und warum dann die Verbindung mit Kleidung?
Kleidung war für mich sowas, wo ich gesagt habe, das ist was, womit sich jeder Mensch nach außen hin ausdrücken kann. Ne? Kleidung ist ja so eine Art Statement. Da zeigen wir ja, wer wir sind, was wir so für Werte haben. Also es hilft uns ja immer, so unsere eigenen Werte nach außen zu transportieren. Und deshalb hatte ich mich dann für Kleidung entschieden. Und wir machen es auch bei den Designs so, dass wir immer, ich sag mal, was von der Organisation, die durch die Kleidung unterstützt wird, oder auch von der konkreten Tierart, die durch die Kleidung unterstützt wird, beziehungsweise geschützt wird, dass wir das dann auch auf der Kleidung abbilden, um das halt auch wiederum dann nach außen zu transportieren. Ich würde mich aber auch total freuen über Nachahmer. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein Monopol drauf habe, sondern ich fände es auch cool, wenn sich andere Leute das irgendwie zum Vorbild nehmen und dann vielleicht sagen, keine Ahnung, hier, ich mache einen Online-Buchhandel auf, ne? Und von jedem Buch, was über meinen Tresen geht, gehen vielleicht x% an Bildungsprojekte in Regionen oder Ländern, wo Bildung halt ein teures Gut ist. Ne? Also ich würde mich auch freuen, wenn es da Nachahmer gibt von so einer Art Konzept einfach.
Und du hast ja einen bestimmten Stil eigentlich bei Espero, den hast du gewählt, weil er dir selber gut gefällt, oder wie kam das?
Für mich war erstmal die Herausforderung, einen Hersteller zu finden, der für uns nachhaltig, fair und auch vegan produzieren kann. Und dann hatten wir uns erstmal, ich sag mal, auf so ein Basissortiment verständigt, ne? Dazu dann einfach, ich sag mal, klassisch T-Shirts, Hoodies und Sweatshirts gehört. Und vom Stil her, ja, zum Teil ist es das, was mir gut gefällt. Also es ist,
das ist ja völlig legitim. Irgendwas muss man auswählen. Ja, ne?
Kann ich mich auch gut mit identifizieren. Und zum anderen war es was, wo wir gesagt haben, das ist was, wo wir, ich glaube, unsere Zielgruppe auch ganz gut abholen.
Wen würdest du denn als deine Zielgruppe definieren?
Bei der Zielgruppe lag ich auch tatsächlich am Anfang ein bisschen falsch. Ne? Ich dachte so, das ist so die Generation Fridays for Future plus 10 Jahre. Also ich sag mal so junge, nachhaltig orientierte Menschen. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, weil wir auch so eine freiwillige Kundenbefragung am Ende von unserem Kaufprozess hatten, habe ich relativ schnell festgestellt, dass sich die Kunden eigentlich durch alle Altersgruppen ziehen. Ne? Die Jüngsten sind so 18, 19, 20 und es geht tatsächlich hoch bis Ende 60. Also es sind ganz viele verschiedene Personen, die jetzt mittlerweile zu den Kundinnen und Kunden gehören. Und der Hauptgrund, weshalb die auch bei SPO kaufen, liegt gar nicht darin, dass denen die Kleidung jetzt so super gut gefällt. Also das wird natürlich auch eine Rolle spielen. Aber der Hauptgrund, das haben wir auch über die Befragung erfahren, ist tatsächlich das Konzept dahinter. Ne?
Mit dem Tierschutz?
Genau, ja.
Ja.
Und daher gehe ich auch davon aus, dass sich das deshalb durch alle Altersgruppen zieht. Und jetzt wollen wir künftig auch, ich sag mal, ein bisschen klassischere Sachen auch noch auf den Markt geben, weil auch viele jetzt zum Beispiel auch mal nach, ich sag mal, ganz schlichten Polo-Shirts oder sowas gefragt haben.
Ja, ich denke auch, dass das Konzept, das du gemacht hast, total wichtig ist. Und ich denke, es müssen aber auch Menschen sein, die bereit sind, für Nachhaltigkeit auch mehr zu investieren. Weil da sind wir Deutschen ja total verdorben durch die vielen Ketten, die die Billigkleidung auf den Markt schmeißen. Ähnlich wie bei den Lebensmitteln, dass wir da oft nicht bereit sind, was Langlebiges, Nachhaltiges auch einfach mehr Geld reinzustecken.
Ja, das finde ich persönlich auch super schade. Wir versuchen auch, ja, ich sag mal, uns preislich da ein bisschen niedrige eher anzusiedeln, einfach um auch erstmal Leute abholen zu können. Aber den Leuten muss natürlich bewusst sein, ne, dass Nachhaltigkeit teurer ist. Das ist einfach so. Ne? Wenn ich biologisch, wenn ich nachhaltig, wenn ich fair produziere, ne, wenn da auch faire Löhne dahinter stecken, und ich zusätzlich natürlich auch noch verschiedene Artenschutzprojekte mit der Kleidung unterstützen will, ne, dann kann ich sie nicht zu einem Dumpingpreis auch einfach auf den Markt werfen. Und es macht auch rein wirtschaftlich keinen Sinn, ne, weil was bringt es auch uns als Unternehmen, wenn wir sagen, hier, wir werfen das alles auf den Markt und dann müssen wir in ein, zwei Jahren den Betrieb einstellen.
Ihr macht es ja auch andersrum, dass ihr quasi erst produziert, wenn der Kunde geordert hat.
Ja, genau, das ist für mich auch nachhaltig. Also wir haben einen großen Partner für unsere Veredelung bzw. für die Produktion. Der hält sehr viele, ich sag mal, Rohlinge bei sich auf dem Lager. Also alles fair und nachhaltig und vegan produzierte Rohlinge. Da ist quasi dann einfach noch kein Stick oder noch kein Print drauf. Und wenn wir dann eine Bestellung bekommen, geben wir das weiter. Unser Partner macht fertig, schickt sie dann für uns auch raus, weil auch das für mich einfach nur nachhaltig ist. Ne? Dann habe ich keine Produkte irgendwo auf dem Lager sitzen, wo ich am Ende des Tages gar nicht weiß, hier wird es überhaupt verkauft und was mache ich überhaupt mit der Ware, wenn sie nicht verkauft wird. Ne? Das ist natürlich auch ein Problem, weshalb wir gesagt haben, wir produzieren nur, wenn eine Bestellung reinkommt und das muss den Kunden dann halt auch bewusst sein, ne, dass wir dann nicht diesen klassischen Next-Day-Service bzw. Next-Day-Zustellung gewährleisten können, sondern dass der Kunde halt dann auch mal 3-4 Tage auf die Bestellung warten muss.
Und das wird aber so akzeptiert?
Ja, das ist auch das Feedback. Also das Feedback von den Kundinnen und Kunden ist tatsächlich, dass sie das gerne machen. Ne? Das ist denen auch bewusst, dass es dann dadurch einfach ein bisschen länger dauert. Da sind wir auch transparent, dass es länger dauert, dass wir das nicht am nächsten Tag liefern können und wie die Produktion funktioniert. Und da sagen die Kundinnen und Kunden aber auch, ja, da sind wir gerne dabei, also das unterstützen wir auch gerne.
Aber auch deine Rohware wird nicht oder wird in Asien produziert?
Ja, aber das finden wir auch richtig und finden wir auch wichtig, weil es ja auch am Ende des Tages darum geht, auch ich sag mal, solche asiatischen Länder und die Einwohnerinnen und Einwohner da zu unterstützen, statt sie im Stich zu lassen, weil die haben ja die Möglichkeit und haben ja auch die Infrastruktur, um ja auch nachhaltig und fair zu produzieren. Und da finden wir es halt wichtig, dass wir solche Unternehmen unterstützen, die halt einen fairen Ansatz haben und auch ja ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahlen und unter fairen Standards arbeiten lassen. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, ja, wir finden es auch richtig und wichtig, auch in solchen Ländern zu produzieren.
Und die, eure Partner oder deine Partner, die müssen dann bestimmte Zertifizierungen vorweisen oder wie, ja, überprüfst du letztlich, dass die nach den genannten Standards arbeiten?
Ja, das geht alles über Zertifizierung. Wir haben zum Beispiel, was jetzt diese faire Produktion betrifft, haben die Teile alle eine Fair Wear Foundation Zertifizierung. Das ist so, ich sag mal, eine der strengsten Organisationen, wenn es jetzt wirklich um faire Produktion geht. Also die gehen auch wöchentlich in die Fabriken rein und schauen sich das vor Ort an. Also da haben wir überall ein gutes Gefühl bei allen Zertifikaten. Und ja, so ist es für uns halt einfach nachvollziehbar bzw. sicherzustellen, dass wir halt auch nach fairen Standards unsere Rohwaren bekommen.
Und das gilt für die Tierschutzorganisationen dann auch?
Das war tatsächlich ein Punkt, den ich massiv unterschätzt habe am Anfang. Dieses Thema, welche Tierschutzorganisation wählen wir, beziehungsweise nach welchen Kriterien wählen wir die aus. Da hatten wir hier intern uns so einen kleinen Kriterienkatalog überlegt und hatten uns verschiedene Organisationen rausgesucht, die wir für Espero spannend fanden und sind dann halt tatsächlich in den Dialog wirklich auch kritisch hinterfragt, wie sind die Strukturen, wie sind die Prozesse, kommt das Geld am Ende des Tages auch wirklich an, um halt auch da ein möglichst gutes Gefühl zu haben, weil es für mich natürlich auch schwierig ist, die ganzen Organisationen persönlich abzufliegen von Asien über den Kongo und so. Um die Transparenz aber auch nachher aufrechtzuerhalten, wird dann auch von den Organisationen in regelmäßigen Abständen Interviews. Die führen wir auch mit allen Organisationen, die wir unterstützen. Und da wiederum erzählen die Organisationen dann unseren Kundinnen und Kunden im Magazin und im Newsletter persönlich, wo haben die Unterstützung geholfen, was haben wir damit gemacht, damit halt auch alle wissen, hier ist das so angekommen und diese und jene Projekte sind quasi damit finanziert worden.
Das heißt ja, dass deine Arbeit drumherum doch auch beträchtlich zugenommen hat.
Ja, definitiv. Also ich hatte es eben schon mal kurz abgerissen, das hatte ich massiv unterschätzt. Das war tatsächlich ein Prozess, der sich über ein halbes Jahr gezogen hat, die Abstimmung mit den ganzen Organisationen, weil es natürlich auch nicht leicht ist, ich sag mal, sich mit so eher kleinen Organisationen, die dann auch in Asien oder in Afrika ansässig sind, sofort laufend in einem Dialog zu bewegen, gerade wenn man irgendwie ein neues Label aus Deutschland ist und die am Anfang gar nicht wissen, hier, was wollen die eigentlich von uns? Dadurch hat sich das ja, wie gesagt, so ungefähr ein halbes Jahr gezogen und es war für mich auch klar, ne, dass die ganze Organisation vor Ort natürlich auch erstmal wichtigere Aufgaben zu tun haben, gerade im Artenschutz, als sich jetzt immer mit einer Organisation aus Deutschland auseinanderzusetzen.
Hast du dich schon mal von einer Organisation getrennt?
Nee, bislang noch nicht. Bislang haben wir eher erweitert. Wir hatten jetzt letztes Jahr 3 neue Organisationen dazugenommen. Davon 2 Organisationen, die sich gar nicht primär um den Schutz, ja, von Tierarten kümmern, die vom Aussterben bedroht sind, sondern das sind beides Organisationen, die hier in Deutschland ansässig sind. Die einen machen mehr Kampagnen ums Thema Tierwohl. Die anderen widmen sich ja Tieren, die aus der industriellen Tierhaltung gerettet wurden und bieten denen quasi jetzt einen schönen Lebensabend. Wir haben auch beide Organisationen bzw. die Kollektion, die wir den Organisationen zugeordnet haben, im Shop als exklusiv gekennzeichnet, damit ja, die Shopbesucher halt auch wissen, hier, die fallen so ein bisschen aus dem Raster, da geht es jetzt nicht um bedrohte Tierarten, sondern um, ja, Tierschutzprojekte in Deutschland. Hintergrund ist, dass uns ganz viele Zuschriften erreicht hatten, die gesagt haben, hier, wir finden das Konzept super, aber mach doch auch mal was in Deutschland. Wir haben hier auch viele Probleme, was so gerade Aufklärungsarbeit betrifft oder auch, ja, Tiere, die aus industrieller Tierhaltung kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, es stimmt auch. Auch hier haben wir viele Baustellen und ja, haben diese Projekte aufgenommen und haben sie aber halt auch, damit sie sich von den anderen unterscheiden lassen, als exklusiv gekennzeichnet und hatten das dann auch überall kommuniziert, was das jetzt genau bedeutet.
Und die hast dann du gefunden oder sind die auf dich zugekommen, diese beiden Organisationen?
Die hatte ich gefunden und die angesprochen. Wir haben aber auch eine Organisation, das Project Wings, die vor allem, ich sag mal, Nachhaltigkeits- und Artenschutzarbeit in Sumatra. die kamen tatsächlich auf uns zu und haben gesagt, hier, cooles Konzept, können wir da nicht auch irgendwie dabei sein?
Das ist ja eigentlich ganz cool, oder?
Ja, das ist tatsächlich super cool.
Und merkst du am Kaufverhalten deiner Kunden, dass sie die Ware nach der Organisation auswählen?
Nee. Ich würde fast sagen, die Kundinnen und Kunden wählen sie eher danach aus, was ihnen gefällt. Das ist aber mehr ein Bauchgefühl. Das haben wir qualifiziert jetzt noch nicht erhoben. Ist aber grundsätzlich so eher mein Bauchgefühl.
Und es steht dem Kunden aber nicht frei, die Organisation beim Kauf auszuwählen.
Nee, das ist ein Ansatz, den hatten wir am Anfang auch mal überlegt, hatten das auch mal so ein bisschen eruiert. Und nicht sagen, hier, wir machen quasi nur eine große Kollektion und später im Checkout-Prozess entscheidet der Kunde dann selbst, wohin er spenden möchte. Aber wir fanden es halt wichtig, ne, dass man die Projekte dann halt auch unter jedem einzelnen Artikel im Shop nochmal qualifiziert darstellen kann. Ne? Und dass jede Organisation auch quasi ihre eigene Kollektion bekommt. So eine Kollektion steht dann immer mindestens aus einem Hoodie und einem T-Shirt für sie und für ihn. Und haben dann gesagt, wir machen das so. Ne? Jede Organisation bekommt einfach ihre eigene Artenschutzkollektion.
Und Kollektion heißt, dass du sie irgendwann wieder aus dem Shop rausnimmst oder bleiben alle Produkte dauerhaft im Shop?
Also sie bleiben nicht dauerhaft. Wir werden sie aber von Zeit zu Zeit erneuern. Aber es bleibt weiterhin so, dass jede Artenschutzorganisation eine eigene Kollektion zugeordnet bekommt und dementsprechend halt auch dann 25% der Erlöse aus dieser Kollektion.
Wie viel bleibt für Espero übrig? Weil du hast ja gesagt, du kannst mittlerweile kostendeckend arbeiten. Wie viel musstest du am Anfang reinstecken? Wie hat sich das verändert?
Ja, also reingesteckt habe ich so plus minus dadurch, dass wir ja dieses Print-on-Demand-Modell haben, also wirklich erst produzieren, wenn wir eine Bestellung haben, ja, waren meine, ich sag mal, Gründungskosten relativ gering. Das sind so 2.000 bis 3.000 Euro alles in allem. Und dann sind wir auch relativ langsam gestartet. Ne? Dadurch, dass ich dann auch kein Riesenbudget habe für Werbung und das auch gar nicht unbedingt aufbringen möchte, weil es mir eigentlich lieber ist, die Kosten möglichst gering zu halten, damit halt auch der Artenschutz, der Spendenanteil relativ hoch ist, hat sich das dann so fortlaufend entwickelt. Was ganz schön ist, beziehungsweise wie sich es relativ schön breit tritt, ist eigentlich Mundpropaganda. Ne? Wir wissen auch durch die Erhebung, dass 25% aller Neukundinnen und Kunden aufgrund einer persönlichen Empfehlung bekommen. Also sind tatsächlich, die Leute sind auch zufrieden, erzählen das dann auch im Bekanntenkreis und so kommen wir eigentlich jetzt an neue Kundinnen und Kunden. Und ja, damit bin ich eigentlich auch ganz glücklich, weil ich so diesen Kostenblock nicht weiter erhöhen muss durch Werbemaßnahmen, wo man am Ende gar nicht weiß, hier, wie greift das überhaupt?
Welche Werbung lohnt sich überhaupt noch und wo?
Ja, genau. Aber natürlich haben wir auch fortlaufend Kosten, ne? Auch für die Produktion der Teile, auch jetzt für Buchhaltung, alles, was so dahinter steckt, für die ganze Software. Jetzt sind wir so, dass wir, ich glaube, im Monat so bei plus minus null rumkommen. Also wenn wir jetzt so einen kleinen Überschuss immer, ich glaube, im letzten Monat von 100, 200 Euro. Also ich schreibe jetzt mehr oder weniger eine schwarze Null. Jetzt müssen natürlich auch erstmal das, was ich am Anfang reingesteckt habe, muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen. Und bei den Artenschutzprojekten ist es so, dass wir jetzt momentan bei einem Durchschnitt 7 Euro je Bestellung.
Als du damit gestartet bist, hast du damit gerechnet?
Nee, das war natürlich auch mein Ziel. Ne? Mein Ziel ist natürlich auch, dass Espero irgendwann wirklich ein tragfähiges Unternehmen wird und dass ich da vielleicht auch als nachhaltiger Arbeitgeber agieren darf und vielleicht auch neue Stellen schaffen kann. Das ist natürlich mein langfristiges Ziel und genauso ist es auch mein langfristiges Ziel, den Spendenanteil noch weiter zu erhöhen, um halt noch mehr Wirkung bei den Projekten erzielen zu können.
Über einen höheren Endpreis oder mehr Verkauf?
Ja, oder durch einfach mehr Menge, ne? Durch mehr Bekanntheit, einfach durch den Absatz weiter erhöht wird. Aber gerechnet habe ich damit am Anfang nicht, mich selbst sehr überrascht.
Und du hast jetzt schon öfter von wir gesprochen. Wer ist denn wir?
Das ist nur so eine Angewohnheit von mir. Also eigentlich bestehe nur ich aus Espero, aber es ist so eine Angewohnheit, wenn ich von der Marke spreche, habe ich mir irgendwie so dieses Wir als Espero irgendwie angewöhnt, weil es auch so die Kommunikation dann nach außen ist. Aber Wir ist tatsächlich, momentan habe ich noch eine Praktikantin mit an Bord, Studierende von der Universität, die jetzt, ich sag mal, ihr dreimonatiges Praxissemester bei mir macht.
Von deinem eigentlichen Business von Ecozins, welche Erfahrungen konntest du von dort für Espero verwenden?
Ich sag mal, dieser ganze Bereich Unternehmensstrukturierung, Unternehmensaufbau, Markenaufbau oder auch das Thema digitale Geschäftsmodelle, weil es ja beides, ich sag mal, relativ digitale Geschäftsmodelle sind, haben mir da die Learnings schon massiv geholfen.
Dort organisierst du Crowdfunding-Projekte für nachhaltige Startups zum Beispiel. Stimmt das so?
Ja, fast. Also es ist kein klassisches Crowdfunding, sondern es ist ein Crowdinvesting. Beim Crowdinvesting ist es einfach so, dass wir Vermögensanlagen anbieten. Das heißt, Privatpersonen können sich mit Beträgen zwischen 250 Euro und 25.000 Euro an diesen nachhaltigen Unternehmen und Projekten, insbesondere aus dem nachhaltigen Bereich, beziehungsweise Wind und Photovoltaik, beteiligen. Die geben ein Nachrangdarlehen an die Gesellschaft. Das Unternehmen wirtschaftet damit und bildet dann quasi wiederum Zins- und Tilgungszahlung an die einzelnen Investoren ab. Das so grob vom Konzept.
Und wie viel Zeit investierst du in das eine und das andere?
Also bei Ecozins bin ich Geschäftsführer, das heißt, ich habe ein ganz normales Anstellungsverhältnis von montags bis freitags und arbeite da auch ganz normal meine 40 Stunden, eher tendenziell ein bisschen mehr. Und alles, was bei Espero anfällt, mache ich einfach vor und nach meinem, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Job.
In welchem Umfang ist das dann?
Ja, ich schätze mal, das sind vor meiner Arbeit auch bestimmt 1 bis 2 Stunden. Dann sind es abends mit Sicherheit auch nochmal 2 Stunden. Und am Wochenende üblicherweise so von 8 bis 13, 14 Uhr.
Was ist es, das dich das machen lässt? Weil das ist ein wahnsinniges Pensum.
Also das ist vor allem halt, was ich eingangs schon gesagt hatte, ne? Dieses Thema, wir müssen einfach was machen. Ne? Und das ist auch meine Motivation. Ne? Wir müssen einfach was machen. Den Menschen muss bewusst sein, dass wir jeden Tag Atem verlieren. Ne? Und das reicht mir auch als Motivation. Weil wenn wir immer nur alle sagen, ne, keine Ahnung, wir verlassen uns darauf, dass die anderen was machen, dass die Großen was machen, dass vielleicht die Regierung was machen, dann macht am Ende keiner was. Ne? Das ist ja so der klassische Fall.
Ja, das stimmt, klar. Trotzdem ist es natürlich schon ein Wort, da so viel Zeit dann zusätzlich zu einem ganz normalen Job noch zu investieren, über so einen langen Zeitraum auch.
Ja, aber es ist dann natürlich auch schön, es kommt auch viel zurück, ne? Es kommt auch viel von den Projekten zurück, wenn wir dann die Spenden quasi an die Projekte rausgeben. Und es kommt auch ganz viel von den Kundinnen und Kunden zurück, ne? Die sagen, hier, super cooles Konzept, wir sind glücklich, dass es sowas gibt, dass wir jetzt eine neue Modemarke gefunden haben, mit der wir uns einkleiden können, wo auch wirklich durchweg ein gutes Gefühl haben. Und ja, das ist es eigentlich, wo ich sage, hier, das ist einfach schön, ne? Auch so ein tolles Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was mich unheimlich motiviert. Ne?
Was würdest du denn jetzt brauchen? Was würdest du dir wünschen für Espero?
Was ich am meisten brauche, ist eigentlich nach wie vor mehr Reichweite, beziehungsweise was ich auch schon mal überlegt hatte, wäre tatsächlich doch noch mal eine Finanzierung, um wirklich jemanden mit reinzuholen, der das auch, ich sag mal, noch aktiver voranbringen kann, als ich es einfach mit meiner freien Zeit jetzt momentan kann. Das sind so die zwei größten Baustellen. Ne? Vielleicht jemand, der mir hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Oder einfach dieses Thema Reichweite. Ne? Das ist natürlich auch super wichtig. Wenn wir mehr erreichen wollen, mehr Wirkung erzielen wollen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir mehr Reichweite erzielen können. Das sind so meine zwei größten oder so diese All-Time-Baustellen, die ich so habe.
Trotzdem macht es dich glücklich, wenn ich das jetzt alles so raushöre.
Ja, super. Es ist natürlich auch, es ist ja auch was Schönes, irgendwie ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen, ne? Und wenn man dann am Ende sieht, hier, es funktioniert auch und es wächst weiter, dann ist es natürlich auch super schön. Wenn man dann noch weiß, hier, man bewirkt auch noch was in der Welt damit, das ist super cool, ne? Und ansonsten würde ich mich, glaube ich, auch gar nicht am Wochenende da hinsetzen, wenn ich da total gefrustet wäre, wenn es mir irgendwie zu langsam geht oder sowas. Also es ist schon echt super. Und ich mache es ja auch freiwillig und ich mache es auch gern. Und das Schöne ist auch, dass ich relativ viel automatisiert habe. Das heißt, ich müsste auch gar nicht mich so häufig da dran setzen, weil auch die ganzen Bestellungen und sowas, das würde auch automatisch abgewickelt werden. Aber ich mache es, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich mache es auch einfach gern.
Und wie viel Geld konntest du mittlerweile an deine Partnerorganisationen geben?
Ja, lass mich ganz kurz schauen, kann ich dir eine ganz aktuelle Zahl geben. Wir stehen jetzt momentan bei insgesamt rund 4.000 Euro, wobei das aus diesem Jahr bisher noch nicht gezahlt wurde. Wir zahlen immer die Spenden dann zum Jahresende, wollen da aber auch künftig, ich sag mal, die Intervalle so ein bisschen verkürzen. Aber insgesamt stehen wir jetzt bei rund 4.000 Euro. Und damit man so ein bisschen einordnen kann, gestartet sind wir im August 2020.
Und wie viel Geld konntest du gleich 2020 in deinem Startjahr übergeben?
20, ja, Clement, waren das noch 750 Euro.
Ja, das war eigentlich auch ein guter Start, ne?
Ja, fand ich auch. Also 750, wie gesagt, ich war total überrascht, dass es wirklich so gut funktioniert und auch so schnell dann gewachsen ist. Wir hatten, glaube ich, am ersten Tag schon mit Sicherheit 10, 15 Bestellungen. Ne? Wir haben natürlich vorher auch so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, aber auch am ersten Tag waren schon Bestellungen von Menschen dabei, die ich nicht kannte. Ne? Ist ja natürlich auch klar, dass da viele aus dem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis und so sich so ein Teil holen. Aber es waren tatsächlich auch zwei, drei Bestellungen dabei, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Das war halt schon, also es war echt ein cooler Start, ja.
Und den Namen hast du dir selber ausgedacht?
Ja, also der Name, der kommt aus dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, fiktiven Weltsprache Esperanto und steht für Hoffnung. War mir auch wichtig, da ja einen sinnvollen Namen zu wählen und Weltsprache daher, weil wir uns ja einem globalen Problem annehmen. Deshalb war es für mich wichtig, dass wir auch, ich sag mal, eine globale Sprache dafür wählen. Na, und dann hatte ich einfach überlegt, ja, welches Wort bildet eigentlich unsere Mission am besten ab? Und da kam ich relativ schnell auf das Wort Hoffnung, weil das ja eigentlich das ist, wofür wir stehen möchten. Ne? Hoffnung, dass wir einfach doch noch die Möglichkeit haben, das Ruder umzureißen und ja, diese ganzen bedrohten Tierarten oder ganz viele von denen einfach vor dem Aussterben zu schützen.
Liegt dir eine deiner Partnerorganisationen besonders am Herzen?
Ja, gibt's schon. Besonders am Herzen liegt mir eigentlich die Kollektion Kaboko bzw. der Virunga Nationalpark. Das sind auch tatsächlich so mit die dramatischsten Tiere, die wir momentan mit unseren Kollektionen schützen. Da schützen wir die Berggorillas im Virunga Nationalpark bzw. Statten in erster Linie die Ranger zu deren Schutz aus. Ja, und da ist es besonders dramatisch, weil einfach die Zahl der noch lebenden Tiere bei 1000 Stück liegt. Ne? Und das ist halt wirklich, das ist gravierend wenig.
Das war Von Mach zu Mensch, der Podcast von Susanne von Mach.